super, vielen Dank. Gut, dass wir immer zu Jesus gehen, wenn wir Heilung wollen. Preis den Herrn. Ja, ich möchte heute beginnen mit der guten Nachricht. Wer sich ein bisschen mit dem christlichen Glauben auskennt und mit dem Evangelium, eine der schönsten Wahrheiten des Evangeliums ist ja, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns. Amen. Das finden wir gut, das hören wir auch gerne und das glauben wir irgendwie auch. Aber dieser Glaube, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns, wird natürlich oft hart auf die Probe gestellt, nämlich dann, wenn wir gegen Gottes Gebote verstoßen, wenn wir moralisch versagen, wenn die Bibel sagt, wenn wir sündigen. Wir hatten vor 2 Wochen ja das Thema, bewahre dein Herz vor Pornografie. Wenn wir das erweitern auf alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist, glaube ich, hier niemand in diesem Raum, der sich nicht schon verfehlt hätte gegen das, was Gottes Wort sagt. Und wenn wir den Glauben ernst nehmen, dann kann das unser Gewissen manchmal ganz schön belasten und das führt dann dazu, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Und dass wir dann wie Kinder, die was ausgefressen haben, die Eltern meiden. Ne? Auf einmal nicht am Armutstisch sitzen, sondern schon mal nach oben gehen, weil sie sich einfach schämen für das, was sie gemacht haben. Und das kann uns als Kinder Gottes auch passieren, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen und wissen, okay, wir haben was falsch gemacht, dass wir anfangen, Gott zu meiden. Und dann wird diese Frage, dass Gott für uns ist, nämlich auf einmal in Frage gestellt. Und jetzt ist das Schöne, heute habe ich eine Botschaft dabei, wo quasi rechtlich, juristisch Gott sich festgelegt hat, dass er in jedem Fall für uns ist und nicht gegen uns und dass wir ihn eben nicht meiden sollen, sondern dass wir gerade dann zu ihm kommen sollen. Und deswegen heißt die Botschaft heute eben auch, Jesus ist dein Verteidiger. Und ich war so happy, wie die KI mir das da gezeichnet hat. Ihr seht gleich noch auf dem anderen Bild auch, da steht richtig Rechtsanwalt Jesus. Gut aussehender Mann, ne? So im Anzug. Und dass das biblisch ist, diese Aussage, und wir da auch eine Gerichtssituation vorfinden, das werde ich jetzt belegen und ich fange an mit 1. Johannes 2, Vers 1. Da lesen wir nämlich, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Wir feiern ja jetzt kommenden Donnerstag Himmelfahrt. Ne? Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum ist das eigentlich ein Feiertag? Also seine Geburt, Weihnachten, okay, Kreuzigung, ganz klar. Auferstehung noch wichtiger. Okay, Pfingsten, er sendet seinen Heiligen Geist auch noch. Aber die Himmelfahrt, also ich meine, ist das denn jetzt so wichtig? Und diese Frage habe ich mir irgendwann mal gestellt und habe mich dann gefragt, ja stimmt, der ist gern in den Himmel gefahren. Und was macht er da jetzt eigentlich die ganze Zeit? Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, habe ich ja auch schon mal vor ein paar Monaten drüber gepredigt, er baut dort Wohnungen für uns. Ja, das ist das eine, das finde ich sehr gut. Aber das andere ist eben, dass er vor dem Thron Gottes zur Rechten des Vaters für uns eintritt, wenn wir sündigen. Und manche denken, wenn... Es gibt so eine Theologie, vielleicht habt ihr solche Predigten auch schon mal gehört oder mindestens, dass es erwähnt wurde. Da wird das so ausgelegt, dass Jesus für uns eintritt, dass er für uns betet die ganze Zeit. Was könnte das sein? Ja, der betet dann zum Beispiel, dass du morgens keinen Autounfall hast. Da tritt er vor dem Vater für dich ein oder dass deine Ehe gut läuft und so weiter. Das Problem ist nur, wenn das stimmen würde theologisch, dass das bedeutet, dann wäre er ja kein so ein guter Beter. Denn auch Christen haben schon Unfälle gehabt und auch christliche Ehen sind schon in die Brüche gegangen. Also von daher habe ich das auch mal nachgeprüft und gemerkt, das stimmt nicht. Das ist damit nicht gemeint. Es bedeutet nicht, dass Jesus Christus jetzt in diesem Moment für uns betet zu Gott, sondern dieses Eintreten bedeutet, dass er juristisch für uns eintritt, dass er uns verteidigt, gegen die Anklage, die gegen uns vorgebracht wird, nämlich wenn wir versagt haben. Und dieses Wort, dass er für uns eintritt, heißt im Griechischen Parakleitos, das heißt, das ist ein Beistand und könnt ihr in jedem griechischen Lexikon auch nachgucken, bedeutet, ist das gleiche Wort, das damals in der griechischen Sprache oder heute noch verwendet wird für einen Anwalt, für einen Verteidiger, der vor Gericht für dich eintritt. Und den brauchen wir nämlich auch, denn es ist tatsächlich so, dass wir in der unsichtbaren Welt, im Himmel quasi, angeklagt werden. Echt? Ja. Wir lesen das in Offenbarung 12, Vers 10. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Und wenn man den Kontext betrachtet, wird deutlich, dieser Ankläger ist der Teufel, ist der Satan, der Gegenspieler Gottes. Und der ist derjenige, von dem die Bibel sagt, dass seit die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben, der Gott dieser Welt geworden ist und uns durch böse Gedanken verführt. Und wenn wir dann nachgegeben haben, der Verführung nachgegeben haben und gesündigt haben, dann klagt er uns an. Das heißt, er bietet uns Filmchen und sonstige Sachen an und wenn wir dann darauf eingehen, dann sagt er, und du willst Christ sein und du willst in den Himmel kommen zu Gott, du hast es schon wieder gemacht, guck dich doch mal an. Ja, und das ist jetzt eben nur ein Beispiel mit den Filmchen. Wir wissen auch, Geiz, Eifersucht, schlechtes Denken, schlechtes Reden, bis hin zur Faulheit, das sind alles Dinge, die in der Bibel angemahnt werden, dass das nicht gut ist für einen christlichen Lebensstil, sondern dass es als Sünde bezeichnet wird. Und keiner von uns kann von sich sagen, dass er durch den Tag geht und nicht auch negative Gedanken hätte. Und die Bibel sagt jetzt, dass wir da angeklagt werden. Und nochmal als Bestätigung, dass das der Teufel ist, der uns anklagt, das ist ja schon mal eine wichtige Wahrheit. Es ist nicht Gott, der uns anklagt, sondern es ist der Teufel, finden wir auch im Alten Testament schon, nämlich im Propheten Sacharja, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, dann zeigte der Herr mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Gerichtsverhandlung mitgemacht habt. Ich war ja schon mal vor Gericht, allerdings nicht als Angeklagter, sondern weil mich ein Rechtsradikaler, als ich noch lange Haare hatte, niedergeschlagen hat. Die gefielen ihm wohl nicht. Auf jeden Fall musste ich Krankenhaus genäht werden und so weiter und dann zur Polizei und da war der auch aktenkundig schon. Und dann waren wir da und da hättet ihr den Staatsanwalt, also den Ankläger, mal erleben müssen. Der hat das nicht sachlich vorgetragen, der ist richtig emotional geworden. Das ist ja Wegelagerei, einfach wildfremde, unschuldige Menschen anzufallen und niederzuschlagen und so weiter. Und es richtig hat sich für mich quasi eingesetzt, für die Gerechtigkeit. Und so ist das auch. Der Teufel klagt uns an. Das ist ja eine Unverschämtheit. Und der nennt sich Christ und macht die Sachen und macht sie immer wieder. Einmal wäre er noch gegangen, aber es kann ja wohl nicht angehen. Das sind deine Leute, Gott. Der gehört verurteilt. Und jetzt kommt das Krasse. Derjenige, der mich da niedergeschlagen hatte, ist mit Bewährungsstrafe und 2000 Euro an die Staatskasse weggekommen. Unser Ankläger, der Teufel, der klagt uns aber an und verlangt die Todesstrafe. Wow, bist du dir sicher, Axel? Naja, in Römer 6, Vers 23, da sagt der Apostel Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn ihr mal die Bibel ein bisschen genauer gelesen habt, vielleicht auch in den ersten Büchern, fünf Büchern Mose, in den dritten und vierten Buch Mose, da wird ja ganz viel geschrieben über Opferrituale. Für welche Sünde welches Tier geopfert werden musste. Von Tauben bis zu Rindern, die berühmten Schafe, ja, etwas, was den Israeliten wertvoll war und was entsprechend der Sünde da klassifiziert worden ist. Deswegen konnte man da im Tempel dann jetzt sich entsprechenden Tiere kaufen und dann wurden diese Tiere stellvertretend für den Israeliten geopfert. Denn in der Bibel heißt es, es gibt keine Sündenvergebung, ohne dass Blut vergossen worden ist. Die Bibel sagt dann aber, das war aber nur stellvertretend. Tiere können das eigentlich nicht wegnehmen und deswegen ist dann später Jesus gekommen und hat sein Blut für uns vergossen. Aber vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum wird das hier so ellenlang aufgeführt in diesem dritten und vierten Buch Mose? Warum wird hier so genau beschrieben, für welche Sünde was ist? Das soll einfach den Israeliten damals und auch heute uns noch zeigen, wie heilig Gott ist. Und dass es nicht nach dem Motto läuft, na, das finde ich nicht so schlimm, denkt sich der Mensch, dann wird das für Gott auch nicht so schlimm sein. Sondern nein, da werden große und kleine Verfehlungen aufgezählt und alles muss mit Blut bezahlt werden. Das heißt, hier wird die absolute Heiligkeit Gottes dargestellt. und dass wir vor dieser Heiligkeit niemals bestehen könnten mit unserer Gedanken-, Gefühlswelt, mit dem, was wir tun, was wir sagen und auch manchmal, was wir nicht tun. Und jetzt merkt ihr langsam, wenn das stimmt, dann brauchen wir einen Verteidiger vor Gericht, oder? Dann brauchen wir jemanden, der sich für uns einsetzt, denn dann sehen wir, sonst würden wir nämlich alt aussehen. Deswegen nochmal die nächste Folie. Jetzt können wir den Vers noch besser genießen. Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Aber da möchten wir jetzt noch weiter reingehen. Wie könnte man sich das jetzt vorstellen? Wir haben jetzt Jesus, der da was sagt. Die Frage ist, was sagt er denn da? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so amerikanische Gerichtsfilme gesehen? So eine Frage der Ehre zum Beispiel ist ein Film, den ich sehr mag, mit Tom Cruise und Jack Nicholson und so weiter. Und in Amerika ist es ja zum Beispiel so, dass da richtig so krasse Plädoyers gehalten werden. Da müssen Anwälte so wie Prediger reden können. Ja, die müssen dann nämlich mal ganz oft 12 Geschworene überzeugen, dass ihr Mandant unschuldig ist, und dann werden Zeugen aufgefahren und dann werden die 12 Geschworenen oder eben der Richter, die versucht man für sich einzunehmen und sagt, hier, aber das müssen sie auch verstehen und das kann gar nicht gewesen sein und blablabla. Glaubt ihr, dass das so im Himmel abläuft, dass Jesus da ein Plädoyer hält und naja, aber der ist ja gar nicht so schlecht und so weiter und so? Nein, so ist das, stellt euch mal vor, bei jeder Sünde müsste er Gott erstmal überzeugen und so weiter. Nein, unser Anwalt Jesus Christus, unser Verteidiger, kommt mit nur einem Satz, und das ist ein richtiger Knaller. Er sagt nämlich, die Anklage muss abgewiesen werden, denn der Angeklagte wurde für diese Sünde schon mal bestraft. Ich weiß nicht, wie gut du dich in der Juristerei auskennst, ich bis dahin nicht, aber als Gott mir diese Botschaft mal gegeben hat, die ich mir dann zusammengesetzt habe aus verschiedenen Erkenntnissen, habe ich ja extra nochmal einen Richter angerufen in der Gemeinde von meinem Bruder. Da ist jemand, den kannte ich auch persönlich und habe den nochmal angerufen, der hat mir das bestätigt. Es gibt in der Juristerei einen Grundsatz, der heißt auf Lateinisch ne bis in idem. Und das bedeutet übersetzt, nicht zweimal in der gleichen Sache eine Verurteilung oder eine Gerichtsverhandlung. Nicht zweimal in derselben Sache. Und das findet ihr sogar im Grundgesetz. Könnt ihr nachschlagen, Grundgesetz, Paragraph 103, Absatz 3, da heißt es, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Das ist ein weltweiter Grundsatz. Fast alle Länder haben das. Das ist dafür da, dass wenn ein Urteil gesprochen wurde, der Angeklagte, der dann verurteilt wurde oder frei oder wie auch immer, das Urteil ist gefällt, dass der dann Gewissheit hat, wenn ich jetzt meine Strafe abgesessen habe oder die Strafe bezahlt habe, wie auch immer, dann habe ich Ruhe. Weil stellt euch mal vor, sagen wir mal, für eine bestimmte Straftat steht drin, kommt man 5 Jahre ins Gefängnis. Du hast diese Straftat begangen, kommst 5 Jahre ins Gefängnis, dann ändert sich die Regierung und die sagt, das ist viel zu lasch. Dafür braucht man eigentlich 10 Jahre. Und auf einmal wirst du wieder angeklagt. Moment mal, das sind jetzt eigentlich 10 Jahre, sie müssen nochmal 5 Jahre rein. Um sowas zu verhindern, gibt es diesen Grundsatz. Dieser Grundsatz geht aber noch weiter. Der sagt sogar, wenn du jemanden umbringst mit Absicht, also einen Mord begehst, und du kannst vor Gericht aber glaubhaft machen, dass du das aus Versehen gemacht hast. Also nicht mit Absicht, sondern du wolltest den nicht ermorden und du wärst dann für Totschlag verurteilt, was ja nicht so viel Strafe nach sich zieht. Und du bist dann verurteilt worden und sagst danach zu jemandem, ich wollte den umbringen, das war mit Absicht. Dann kann der zum Richter gehen und er sagt, tut mir leid, das Urteil ist gefällt. Wir können jetzt, das ist gelaufen, das Ding. Man kann nicht nochmal verurteilt werden für die gleiche Sache. Ist so. Und nochmal, deswegen, Jesus sagt, der Angeklagte wurde schon mal verurteilt, die Anklage muss abgewiesen werden. Und jetzt sagst du, wo wurde ich denn bitte schon mal für die Sünde, die ich morgen begehen werde, wo wurde ich da bitte schon mal für verurteilt? noch vor 2000 Jahren. In Galater 2, Vers 19 steht nämlich: Ich aber bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und dieser Satz bedeutet, ich bin vor 2000 Jahren für meine Sünden verurteilt worden. Und wenn er vor 2000 Jahren dafür gestorben ist, bedeutet das ja, er ist für die Sünden gestorben, die du vor 30 Jahren begangen hast, meinetwegen, als du dich bekehrt hast. Aber du bist auch verurteilt worden schon für die Strafe, die du gestern begangen hast, die du heute begehst und die du morgen begehen wirst. Du bist bereits verurteilt worden. Und wenn du jetzt sündigst und der Teufel dich anklagt, kann Jesus zu Recht sagen, muss abgewiesen werden, der ist schon verurteilt worden. Denn das ist ja das Krasse am christlichen Glauben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wertet das Gott wie eine Identifikation, die wir vornehmen. Ihr kennt diesen Satz, als wir Weltmeister wurden, also wir Deutschen, wir wurden Weltmeister. Dabei hat keiner von uns da auf dem Feld mitgespielt. Aber die Identifikation ist so groß. Oder der berühmte Satz, wir sind Papst. Gibt ja nur einen. Trotzdem wurde das als Schlagzeile gebildet. Irgendwie, ja, wir sind alle Papst. Nein, das ist eine Identifikation. Und die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst und sagst, er ist mein Herr, mein Retter und Erlöser, dann ist das diese Identifikation so stark, dass Gott sagt, und du bist da mit Jesus gekreuzigt worden. Er ist zwar stellvertretend für dich gekreuzigt worden, er ist der, der die Strafe auf sich genommen hat, der die Schläge, der das gespürt hat, aber weil du es glaubst, rechne ich dir das an, als hättest du dort gehangen. Deswegen taufen wir ja auch so, wie wir es tun, demnächst bei unserem Open-Air-Gottesdienst. Wir tauchen die Leute einmal unter, um zu demonstrieren, der ist mit Christus gekreuzigt worden, gestorben. Aber er ist auch mit Jesus wieder auferstanden. Deswegen holen wir ihn nach einer Sekunde wieder hoch, damit er nicht wirklich stirbt. Versteht ihr das? Und jetzt passt mal auf, jetzt kommt das noch krassere, das finde ich so begeisternd an der Bibel. Und diesen Vorgang, dieses Evangelium, finden wir bereits im Alten Testament beschrieben, nämlich in dieser Stelle von Sacharja, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Da hat der Prophet Sacharja eine Vision. Da heißt es, danach ließ Gott, also er, mich den Hohepriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit, den man aus dem Feuer gerissen hat? Jeschua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Der Engel wandte sich an seine Diener und befahl, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, hiermit nehme ich deine Schuld von dir und bekleide dich mit festlichen Gewändern. Da habt ihr bis jetzt immer so drüber gelesen, wenn ihr das Alte Testament durchgelesen habt, was man auch ab und zu mal wieder tun sollte. Und jetzt werdet ihr aufmerksam und jetzt versteht ihr auf einmal, okay, der Jeschua mit den schmutzigen Kleidern, das bin ich, der ich gesündigt habe und leider auch ab und zu wieder sündige. Der Satan klagt mich an, der Engel des Herrn, das ist nämlich Jesus, könnt ihr auch, wenn ihr das Alte Testament lesen, das ist eigentlich so eine einheitliche Meinung unter Theologen, der Engel des Herrn im Alten Testament, damit ist Jesus gemeint, ein Engel des Herrn ist irgendein Engel. Das heißt, der Engel des Herrn, das ist dieser Verteidiger, dieser Anwalt, das ist Jesus und der spricht uns jetzt frei. Das heißt, die schmutzigen Kleider werden abgenommen und neue Kleider werden angezogen. Hier haben wir natürlich noch nicht, dass er stellvertretend für uns stirbt. Das sehen wir nachher an anderen Bibelstellen, aber das Prinzip ist schon mal das Gleiche. Und jetzt kommt noch was Geniales. Das ist jetzt, da ist nämlich jetzt dann das Evangelium verborgen. Jeschua ist ja der hebräische Name für Jesus. Das heißt, einerseits repräsentiert Jeschua uns, die wir mit Sünde bekleidet sind, die uns abgenommen wird. Und andererseits ist das Jesus selbst, der dort steht, der die schmutzigen Dinge hatte und die dann abgenommen wurden. Versteht ihr das? Das ist genial. Das ist im Alten Testament ist genau dieses gerichtliche, rechtliche Prinzip, dass Gott für uns ist, schon enthalten. Und das Ganze ist nur möglich, weil Jesus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn man das jetzt so hört, dann gibt es immer wieder natürlich sofort den Gedanken, Moment mal, wenn ich für jede Sünde, die ich begehe, im Himmel freigesprochen werde, dann kann ich ja machen, was ich will. Ist ja so ein Freifahrtschein quasi. Und das kennen wir natürlich, das ist das Argument, das immer gegen das Evangelium der Gnade vorgebracht wurde, auch damals schon zu Paulus Zeiten, wo gesagt wurde, und das sieht die katholische Kirche auch bis heute noch so, das war ja das, womit Martin Luther den Anstoß erregt hat, wir werden gerecht allein durch unseren Glauben. Und wenn jemand wirklich daraus schließt, dann kann ich ja machen, was ich will, dann ist er gar kein Christ. Weil dann ist er nicht innerlich von Neuem geboren und er hat Jesus Christus durch den Heiligen Geist gar nicht in sich. Denn ein wiedergeborener Christ will nicht sündigen. Und er ist immer dankbar dafür, dass Jesus für einen ist. Was ist also jetzt dann aber, wenn wir eben nun tatsächlich sündigen? Was passiert dann? Ist Gott das dann egal, wenn wir jemanden umbringen oder jemanden beleidigen oder unsere Eltern nicht ehren oder wie auch immer? Nein. Ich denke mir, das ist jetzt von mir ausgedacht. Jesus, der im Himmel ist und der Heilige Geist, der bei uns ist, die haben zusammen eine Anwaltskanzlei. Nämlich interessanterweise, dieses Wort Parakletos wird auch auf den Heiligen Geist verwandt, im Johannesevangelium zum Beispiel. Das heißt, Jesus und der Heilige Geist werden beide mit dem griechischen Wort Parakletos verwendet. Das heißt, jemand spricht für uns. Also denke ich mir, dann arbeiten die offensichtlich so zusammen wie zwei Rechtsanwälte in einer Anwaltskanzlei. Also stelle ich mir das so vor. Du sündigst in Gedanken oder Worten, wie auch immer. Der Teufel klagt dich an, Todesstrafe. Jesus sagt, Freispruch, er wurde schon verurteilt. Der Richter, also Gott, sagt, Bäm, also hier Anklage abgewiesen. Dann geht Jesus zu seinem himmlischen Telefon und ruft bei seinem Anwaltskollegen, dem Heiligen Geist, an. Hier ist eine Anklage reingekommen für unseren Mandanten da. Ich habe das im rechtlichen Sinne abgewiesen, aber wäre ganz gut, wenn du mal mit ihm redest. Und dann, und das ist jetzt der große Unterschied, der Heilige Geist klagt uns an, macht uns ein schlechtes Gewissen, sagt, du kannst nicht mehr zu Satan, oh sorry, der Teufel. Der Teufel klagt uns an mit negativen Gedanken, mit schlechten Gewissen, all diese Dinge. Und dann kommt der Heilige Geist und klagt uns nicht an, sondern die Bibel nennt das, er überführt uns. Und das stelle ich mir so vor, der nimmt uns in den Arm und sagt, pass mal auf, das war nicht so gut, wie du da mit deiner Mutter geredet hast, ne? Und er spricht dann so liebevoll zu uns, dass wir da sitzen und sagen, ja, Herr, es stimmt. So wie Jesus, als er zu Petrus sprach, Petrus, liebst du mich? Und Petrus, ja, dreimal. So spricht jetzt der Heilige Geist zu uns. Und wenn wir das nicht begreifen, dann spricht er nochmal zu uns. Und wenn wir es immer noch nicht begreifen, schickt er uns Geschwister vorbei, die uns das nochmal erklären. Aber es ist nie anklagend, sondern es ist überführend, durch ein liebevolles Wort. Und wenn wir das dann für uns annehmen, dann können wir das anwenden, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wir müssen die übernächste Folie nehmen. Da steht nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt so wichtig. Wenn hier von Vergebung gesprochen wird, dann geht es nicht darum, dass dir vergeben wird, damit du nicht in die Hölle kommst. Es gibt Christen, die sind manchmal so. Also ich kenne eine Person, die ist immer abends, sie hat mehrere Geschwister rumgegangen, in jedes Zimmer angeklopft. Er steht noch irgendwas zwischen uns, weil sie Angst hatte, wenn Jesus in der Nacht wiederkommt, ist sie nicht mit dabei. Weil sie dieses Prinzip des Evangeliums nicht verstanden hat. Wenn wir hier Gott das bringen, geht es darum, dass Gott uns zurechtdrückt und natürlich auch eine Verhaltensänderung bei uns bezwecken möchte. Deswegen passt es ja gut, dass letzte Woche Jutta darüber gesprochen hat, dass wir umkehren müssen, dass wir Buße tun, dass wir ein Reset brauchen, weil natürlich findet Gott es nicht gut, wenn wir permanent unsere Ehefrau beleidigen oder sonst was. Ja, ist ja alles egal, sondern Gott möchte natürlich, dass sich da was ändert. Aber er überführt uns eben und setzt uns nicht unter Druck, sondern er stellt diese Herzensbeziehung zwischen uns und Gott wieder her, dadurch, dass wir das einsehen. Und das Einsehen, das ist so interessant, das Wort, das da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, das Wort, griechische Wort bekennen, für bekennen, steht dort steht homologio. Homo heißt das Gleiche und logio heißt sagen oder sprechen. Das heißt, das Gleiche sagen wie Gott. Das heißt, Sünde bekennen bedeutet einfach nur, dass du sagst, ja Gott, du hast recht. Das heißt, wir müssen nicht auf die Knie gehen und Erbsen noch raus und dass es weh tut und noch weinen und so weiter, sondern wir müssen einfach nur sagen, Gott, du hast recht, das war nicht in Ordnung, was ich mir da angeguckt habe, was ich da gesagt habe, was ich da gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und in dem Moment, wo wir mit Gott übereinstimmen, das ist das nämlich, wird unser Gewissen gereinigt. Und wenn dann der Teufel noch kommt und dich wieder anklagt, kennt ihr das? Habt ihr schon mal um Vergebung gebeten und am nächsten Tag fühltest du dich wieder schlecht, dass du das gestern gemacht hast? Dann ist es an dir, dem Teufel zu widerstehen und zu sagen, nein, ich bin mit meinem Gott in Ordnung. Er hat mir vergeben, es ist alles in Ordnung zwischen mir und Gott. Egal, was ich gemacht habe oder auch wieder gemacht habe, verschwinde. Und wenn man darin sich übt, wird man immer schneller darin, dieses schlechte Gewissen loszuwerden, weil das schlechte Gewissen führt genau wie bei Adam und Eva dazu, dass man Gott meidet. Ihr wisst ja, ne? Wo die beiden gesündigt haben und dann sich vor Gott versteckt haben. Und Gott, wo bist du, Adam? Und so sind wir Christen manchmal auch. Wir wollen dann nicht mehr beten, wir wollen dann nicht in Gottesdienst, wir wollen dann nicht in der Bibel lesen, weil wie sollte ich, so jemand wie ich, jetzt zu Gott kommen und eine Umarmung bekommen? Aber durch das Evangelium hören wir, Gott ist für uns und er ist nicht gegen uns. Amen. So, und jetzt kommt nochmal Himmelfahrt. Denn das ist ja jetzt hier der Anlass. Kommenden Donnerstag ist Himmelfahrt und einige von euch werden Fahrradtouren machen. Es wird sich hoffentlich keiner besaufen. Aber wenn ihr morgens aufwacht und denkt, Mensch, ich habe ja heute frei. Warum eigentlich? Ach, Himmelfahrt. Ja, warum eigentlich Himmelfahrt? Jetzt kannst du die vorletzte Folie wieder rauftun, die ich nämlich leider übersprungen habe, Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ging in den Himmel selbst, Himmelfahrt, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn das war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Hier wieder, er tritt für uns ein. Das heißt, ihr merkt, das ist eine eigenständige Lehre im Neuen Testament. Ich habe euch jetzt, glaube ich, 4 Bibelstellen genannt, wo gesagt wird, dass Gott für uns eintritt. Und deswegen kannst du dir sicher sein und an Himmelfahrt Gott besonders dafür danken, dass er nicht gegen dich ist, wenn du versagst, sondern er ist für dich, weil Jesus das für dich stellvertretend auf sich genommen hat. Und wenn das nicht wäre, und es gibt Christen, die leben so, dann ist das ein ewiges, ich habe wieder versagt, es ist schlecht und so weiter. Und es gibt Gemeinden, die sind so gesetzlich, da sind die Christen so unter Druck, die haben überhaupt keine Freude mehr an ihrem Glauben. Denn wir wissen alle, wir versagen, aber weil wir von Neuem geboren sind, wollen wir das nicht. Deswegen gibt es ja diesen guten Satz, wir als Christen, wir sind nicht besser als die anderen, aber wir sind besser dran. Und ich möchte gerne, dass wir uns diese Wahrheit wirklich ganz tief von Gott nochmal neu schenken lassen. Und ich möchte gerne für euch jetzt beten. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte gerade besonders dich einladen, wenn du jemand bist, der ein sehr, sehr feines Gewissen hat. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich war neu bekehrt und ich war wirklich on fire für Gott. Aber jedes Mal, wenn ich beten wollte, kriegte ich erstmal ein schlechtes Gewissen. Was ich alles nicht gemacht hatte, was ich alles gemacht hatte. Und so musste ich erst mal so eine Hürde überwinden, bevor ich über anfangen konnte zu beten, weil ich diese Botschaft damals nicht so gelehrt bekommen habe. Beziehungsweise wenn ich das dritte Buch Mose gelesen habe, wo für die kleinsten Kleinigkeiten Tiere geopfert werden musste, dachte ich, ach du meine Güte, das habe ich ja auch schon gemacht. Ja? Also wenn du ein sehr feinfühliges Gewissen hast, und auch Martin Luther war so jemand, dann lass dir das von Gott neu ins Herz sprechen. Und wenn du jemand bist, der die Sache recht locker nimmt, dann bist du trotzdem gesegnet, aber natürlich möchte Gott, dass du auch feinfühlig wirst für das Reden seines Heiligen Geistes, dass dir vielleicht ab und zu auch mal eine Überführung schenken möchte, damit dein Leben besser läuft und der Strom Gottes einfach noch besser durch dich läuft, weil du einfach mit deinem Gott auch gefühlsmäßig im Reinen bist. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt zusammen beten. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen und ich möchte gerne für dich beten, wenn du jemand bist, der dort auch Mühe mit hat. Vater, ich bete jetzt, dass diese Wahrheit, dass du für uns bist, durch deinen Geist, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass die tief in unser Herz sinkt. Und ich komme an gegen alle Verdammnis, die der Teufel immer wieder hier auf einzelne Geschwister legen möchte, die sich schlecht fühlen, weil sie dieses und jenes gemacht oder nicht gemacht haben. Und ich spreche aus die Freiheit des Heiligen Geistes, der ein Gott der Freude ist, der ein Geist der Freiheit ist. Und auch die Freude über das Heil, das Jesus erwirkt hat, das einen Freispruch für uns bringt, dass das unser Leben prägt, dass das unsere Gottesbeziehung prägt, dass nichts zwischen uns steht, wenn wir uns Gott nahen, dass wir uns mit Gott innig verbunden fühlen und dass wir Gott ganz neu als liebenden Vater kennenlernen, der uns überführt und der uns nicht anklagt. Danke, Heiliger Geist, für diese Wahrheit, die du uns schenkst hier durch dein Wort. Und wir wollen Menschen sein, die fröhliche Christen sind, weil sie frei sind, weil sie freigesprochen sind. Ich preise dich darüber, Herr, und danke dir dafür, dass du das in unser Herz wirkst, Herr. Halleluja. Und ich möchte mich auch an die wenden oder an dich wenden, wenn Jesus noch nicht dein Verteidiger ist, weil du noch nicht dein ganzes Leben ihm gegeben hast, wenn du noch nicht dich zu ihm bekehrt hast, weil dann bist du in einer ungünstigen Position, weil wenn du dann stirbst irgendwann, dann wird Jesus tatsächlich dein Richter sein. Das hat er gesagt, das kennen wir auch aus dem Glaubensbekenntnis. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann ist es zu spät. Die Bibel sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade, wo man Gott als seinen Anwalt und Verteidiger erleben kann. Weil wenn wir sterben, werden wir ihn als unseren Richter erleben. Und nur die, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, werden dann ins Himmelreich eingehen, weil nur sie wirklich freigesprochen wurden, weil sie ja Jesus als Opfer angenommen haben, der stellvertretend für sie gestorben ist. Das heißt, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, Jesus als deinen Verteidiger ins Leben einzuladen, dann lade ich dich ein, das jetzt heute zu tun, indem du sagst, ja Gott, auch ich bin ein Sünder, auch ich brauche Vergebung und ich will umkehren von diesem Leben und ich will dir nachfolgen, Jesus. Und wenn das ein Schritt ist, den du noch nicht gegangen bist, aber heute bereit bist zu gehen, lade ich dich ein, das heute zu tun, indem du gleich gemeinsam mit uns ein Gebet sprichst. Und das ist eine Herzensentscheidung. Es ist in Anführungszeichen nur ein Gebet, aber es betrifft dein ganzes Leben, dass du sagst, Gott, das gehört jetzt alles dir. Und ich möchte dich zu dieser Entscheidung wirklich herausrufen, während unsere Augen geschlossen sind und wir gleich beten, möchte ich dich fragen, wenn du heute hier bist und diesen Schritt gehen möchtest, indem du dieses Gebet bewusst mitsprichst, dass du einfach mal deine rechte Hand hebst als äußeres Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich möchte diesen Schritt gehen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Dann heb einfach deine Hand und dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Leben reinkommt. Ist heute Morgen jemand hier, der Jesus in sein Leben als Verteidiger aufnehmen möchte? Dann zeig das einfach Gott und mir als äußeres Zeichen deiner inneren Herzensentscheidung. Okay, danke. Ich möchte, dass wir jetzt das Satz für Satz beten, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Ich bete das Satz für Satz vor und dann darfst du es, wenn du möchtest, Satz für Satz laut mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben und will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann möchte ich dir gerne erklären, wie es mit deinem neuen christlichen Leben weitergehen kann. Und ja, lass uns jetzt einfach nochmal Jesus danken und ihn ganz neu darin erleben, dass er unser Verteidiger ist. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, was du für uns getan hast am Kreuz und dass das für uns gilt. Danke, Herr, dass dein Wort uns das so klar bezeugt und wir das annehmen dürfen für unseren Alltag im Umgang mit dir, Herr. Halleluja. Ich lade euch ein, wenn ihr Gebet haben möchtet, persönliches Gebet, dann dürft ihr gerne jetzt noch gleich nach vorne kommen. Ich kann schon mal die Beter nach vorne bitten. Die stehen hier gerne für euch bereit, möchten euch dienen. Was immer es ist, wenn du krank bist oder irgendeine andere Not oder Herausforderung, möchten sie gerne dir dienen. Ansonsten lade ich euch ein, noch nach unten zu gehen, in den Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Keksen, sich noch ein bisschen besser kennenzulernen, gemäß unserem Wert, wir sind Familie. Und wenn du noch nicht Teil bist, komm gerne dazu und lass dich einladen. Und ansonsten lade ich euch ein, nächsten Dienstag haben wir ja wieder Let's Pray um 6 Uhr morgens, die beste Zeit zu beten. Warum? Weil da alle Zeit haben. Danke, Herr. Und ja, ich wünsche euch noch eine gesegnete Woche und nächsten Sonntag sehen wir uns hoffentlich wieder zum Heilungsgottesdienst. Tschüss.